Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidung. Mein Name ist Bianca und ich bin der Host dieses Podcastes. Entscheidungen sind für mich komplex, manchmal schwierig und auf jeden Fall verändern sie etwas. Da das so ist, habe ich mich natürlich gefragt, gibt es eigentlich Strategien, die uns helfen, sehr gute oder weniger gute Entscheidungen zu treffen? Deshalb bin ich losgegangen und habe gefragt bei vielen verschiedenen Menschen, wie sie eigentlich ihre Entscheidungen treffen. Manchmal habe ich das aufgrund ihres Berufes gefragt, manchmal habe ich aber auch gefragt zu einem bestimmten Thema und auch, was es vielleicht für uns als Gesellschaft bedeutet, gewisse Entscheidungen aktuell zu treffen. Deshalb freue dich zusammen mit mir auf eine Entdeckungsreise in der Entscheidungswelt, ob wir mit dem Kopf oder dem Herz entscheiden. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidung. Ich glaube, es ist heute wahrscheinlich die letzte Folge zu dem Thema New Work. Und die mag ich beschließen mit einem ganz spannenden Gast, der sich mit einem meiner Lieblingsthemen auseinandersetzt, immer wieder gute Ideen, Impulse für mich reinwirft. Und ich glaube, Master seines Könnens ist. Andreas, ich schmeiß den Ball zu dir. Magst du dich vorstellen?
Klar, vielen Dank, liebe Bianca. Mein Name ist Andreas Mollet. Ich bin Geschäftsführer der Firma Innolution und ich beschäftige mich tatsächlich den ganzen lieben Tag mit Kompetenzen. Also mit Können, Kennen, Dürfen, Wollen, Sollen und all diesen Punkten, die am Schluss für uns wichtig sind. Zwei, drei Worte zu mir persönlich. Ich bin im Berner Oberland geboren, habe dann lang am Jura-Südfuß gelebt und nun hat es mich in die Region Basel verschlagen. Das heißt, würde ich Mundart sprechen, hätte ich keinen Dialekt mehr. Von dem her versteht man mich überall und gleichzeitig nirgends so richtig. Zu meinem Werdegang zwei, drei Worte. Ich glaube, wir haben das Thema Entscheidung, das finde ich spannend. Da war wahrscheinlich meine erste wichtige Entscheidung im Leben. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte kein Studium, sondern ich möchte ziemlich früh Geld verdienen. Habe mich dann fürs KV entschieden und musste aber meiner Mutter schon so ein bisschen fast versprechen, dass ich dann trotzdem später vielleicht mal ein Studium machen würde. Und habe dann aber wirklich gesagt, ja, mach nichts, ich kann später dann auch jederzeit Betriebsökonom studieren. Und habe dann mein Versprechen sogar später eingehalten als Betriebsökonom und dann aber für mich selber noch beschlossen, das beschreibt die ganze Welt nicht im Ganzen, sondern da fehlt mir was. Diese Zahlenwelt, die ist schön, ich mag die, ich habe da ein Flair für. Aber irgendwo ist der Mensch da zu wenig im Fokus und habe darum noch einen Master in Unternehmensentwicklung in angewandter Psychologie angehängt.
Wow, das klingt schon mal nach einer Menge Kompetenzen. Ich weiß, wir haben Hörer, die sitzen teilweise auch in Deutschland. Und da müsstest du jetzt ganz kurz nochmal erklären, KV, hä?
Ja, KV ist in der Schweiz, ich sag mal, die Lehre, kaufmännische Lehre. Ich glaube, da kann man Handelskaufmann dazu nennen. Ich glaube, der große Unterschied ist, man kann in der Schweiz oder konnte schon damals das auch mit Abitur oder mit Matur abschließen. Und das musste ich dann so als Zugeständnis schon auch bereits in jungen Jahren machen. Wenn schon, dann aber wenigstens, dass da auch die Matur dabei ist.
Ich finde das spannend, weil am Ende des Tages ist ein bisschen eine geleitete Entscheidung, aber irgendwie auch eine individuelle Entscheidung. Wenn du jetzt im Nachgang darüber nachdenkst oder vielleicht auch mit dem, was du jetzt weißt, du hattest mir das gerade im Vorfeld gesagt, wie triffst denn du so Entscheidungen, Andreas?
Ich glaube, ich treffe Entscheidungen sehr oft im ersten Moment aus dem Bauch heraus, intuitiv. Und da auch wirklich mit viel Spontanität und sage, genau das machen wir jetzt, genau das finde ich eine tolle Idee. Also da bin ich ein großer Herzmensch. Ich kenne mich aber in der Zwischenzeit so gut, dass ich weiß, ich muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu schnell geht, sondern mich auch nochmal auch geschäftlich oder privat zurücknehmen. Und dann kommt so auf der einen Achse sitzt dann wirklich so dieser Herzmensch, der sagt, ey, mach das, ist eine tolle Sache. Und auf der anderen Seite ist so der Betriebsökonom, der sagt, halt, Moment, wir müssen das zuerst prüfen. Wir müssen da systematisch hingehen, wir müssen gucken, was bringt das, was kostet das, was haben wir für Gefahren. Ich glaube, so diese beiden Welten, die ich im Studium mit den beiden Studien schon verbinden dürfe, die leiten mich das ganze Leben. Und die fichten auch immer so ein bisschen einen kleinen Kampf aus bei Entscheidungen. Wer hat denn am Schluss recht?
Stelle ich mir das so vor, dass du so Figuren auf den Schultern hast. Der eine ist der Betriebsökonom, auf der anderen hast du den Psychologen, den Arbeitspsychologen sitzen und beide sind so.
Oder ja, ich glaube, das sind so ein bisschen Bilder, ich arbeite gerne mit Bilder, und dass man da wirklich sich das so ein bisschen so vorstellen kann, dass einer sagt, ach komm, mach jetzt los, da musst du dich nicht vorbereiten, hast hier einen Podcast mit Bianca. Das wird eine tolle Sache, du magst Bianca, du hast Vertrauen in sie, das kommt gut. Und dann kommt so der Betriebsökonom, der sagt, ja, aber weißt du, da hören ja auch noch andere Leute zu und die möchten jetzt vielleicht auch noch was Fundiertes, da musst du dich schon ein bisschen vorbereiten drauf. Ja, und dann kommt wieder die andere Seite, die sagt, ja, aber das kannst du ja sowieso, das machst du ja tagtäglich, dann Betriebsorganisation sagt, ja, aber einmal ist immer das erste Mal. Also und am Schluss gibt es so eine Mischung, bei der ich glaube, wie heute klassisch vorbereitet, ich muss mich nicht vorbereiten, heute Morgen beim ersten Kaffee, ja, so ein paar Stichwörter wären vielleicht nicht schlecht, was man dann erzählen will. Und dann sind beide zufrieden. Ich glaube, dann sagt der eine so, ja, passt für mich, ist gut. Du durftest dich vorbereiten, ich kriege auch ein bisschen Sicherheit. Und der andere sagt, ja, wir behalten ja deine Intuition und wir behalten deine Spontanität. Aber falls es drauf ankommt, habe ich hier so meine Schublade, die ich öffnen kann.
Ich finde das ja super. Ne? Das führt mich immer so ein bisschen zurück. Ich habe ja manchmal das Gefühl, jetzt mache ich kurz einen Ausschweif und dann hole ich dich wieder rein. Es gibt doch diese Teile-Therapie vom Schwarz oder ich weiß nicht, es gibt inzwischen auch im Coaching-Bereich Positive Intelligence, wo man immer so vom inneren Team ausgeht, die mit einem im Dialog sind. Und ich glaube wirklich, die sind bei Entscheidungen kriegsentscheidend, weil die immer irgendwo mit reinfunken. Sei es der Betriebsökonom und der Psychologe oder der Andreas so als gechillter Privatmann, die reden ja immer miteinander. Und ich glaube, das sind Dialoge, denen sind wir uns manchmal gar nicht so sehr bewusst, so wie du es mir heute Morgen auch gesagt hast, dass diese Teile plötzlich anfangen zu funken und miteinander darüber reden, wie machen wir es denn jetzt? Was ist denn jetzt eine gute Entscheidung, um darauf zuzugehen? Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du es auch als Gefühl hast, aber mir kommt es manchmal entgegen.
Ja, plus jetzt kommst du auf eine wahrscheinlich der wichtigsten Kompetenzen, die ich so beschreiben würde, ist einfach diese Selbstwahrnehmung, diese Selbstreflexion. Und das hat ja damit zu tun, ich sage mal, auf sich zu hören und auch zu wissen, was einem liegt, was man gerne macht, wo man stark ist, wo man kompetent ist. Mhm. Weil wenn wir da gut drin sind als Person, dann hilft uns das in der täglichen Arbeit, in der Geschäftswelt, im Privaten. Und ich glaube, da gehört eben das auch dazu, zu wissen, wann treffe ich gute Entscheidungen? Vielleicht auch zeitlich, wann sollte ich vielleicht keine gute Entscheidung treffen? Ich meine, auch der Zeitpunkt von einer Entscheidung zu treffen ist ja ein wichtiger Faktor. Treffe ich lieber morgens Entscheidungen, treffe ich lieber abends, mache ich das beim Spaziergang oder treffe ich wirklich in Sitzungen gerne und gute Entscheidungen, nur weil ich dazu genötigt werde, weil da ein Traktandum steht? Vielleicht liegt mir das aber ja gar nicht. Also diese Selbstreflexion zu wissen, ja, wann ist eine Entscheidungsfindung, jetzt reden wir nicht mal nur über die Entscheidung, sondern die Entscheidungsfindung zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist eine Kompetenz. Und da liegt diese Selbstreflexion, ist ein ganz wichtiger Teil davon.
Das finde ich super. Vor allen Dingen, jetzt mag ich das mal den Bogen spannen. Wenn wir das jetzt nehmen auf Organisationen, ne? Wir hatten das ja schon ein paar Mal, wir zwei jetzt offline, das Thema New Work. Und ich glaube, ich habe heute Morgen noch mal wieder ein Zitat darüber gelesen, dass New Work so ein bisschen verkommen ist als Begriff für das Scheitern von Organisationen in einer Veränderung. Und ich frage mich dann immer, das, was du jetzt sagst, ne? Also es werden viele, also große Begriffe manchmal fehlentfremdet, die dann auch nicht mehr dem entsprechen. Und wie würdest du Organisationen sagen, vielleicht genau das, was du sagst, diese Kompetenz, in der eigenen Reflexion über solche Begriffe zu entscheiden. Was glaubst du, was braucht es dafür? Also auch um solche großen Themen wie New Work, was auch immer es ist, anzugehen.
Ja, am Schluss kann man ganz vieles von der Einzelperson ins Unternehmen transferieren und umgekehrt. Es braucht auch da die Selbstreflexion. Und einfach auch als Unternehmen sich bewusst zu werden, ich sage mal so drei Aspekte. Wo komme ich her? Weil es ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zu vergessen, woher kommt ein Unternehmen, weil das prägt ganz viel. Nicht immer gut und nicht immer schlecht, aber es ist viel, warum war ein Unternehmen erfolgreich? Vielleicht aber auch, warum ist es jetzt nicht mehr unbedingt erfolgreich? Also woher kommt die Reise? Ganz wichtig, da eine schöne Selbstreflexion zu machen und eine saubere. Aber auch die Selbstreflexion machen zu können, und wo müssen wir hin? Und damit auch bestehende Sachen in Frage zu stellen, wie Kompetenzen, wie Werte, wie Strukturen auch in Frage stellen zu können. Und das untermauert mit einer Unternehmenskultur. Ich glaube, das ist ein Thema. New Work tatsächlich ein Wort, das viel verwendet wird, das viel gebraucht wird. Ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht von den Kompetenzen, weil für andere gibt es ja viele Leute, die wissen bedeutend mehr als ich, aber im Bereich von Kompetenzen heißt New Work einfach auch kompetenzbasierte Unternehmung, also mehr auf Stärken zu schauen, auf das, was Leute mitbringen, weil das bringt am Schluss das Unternehmen weiter. Weil Unternehmen wirken ja über die einzelnen Mitarbeitenden. Ich finde, das ist was Spannendes, dass man vergisst, ein Unternehmen per se kann eigentlich nicht kompetent sein, sondern es sind immer die Leute, die die Kompetenz in Handlungen und in Wirkung umstellen. Und einfach da mehr auf das zu gehen, was wirklich wirkt, was handelt, als auf Alter, auf Erfahrungsjahre, auf Ausbildung. Das Thema hatten wir schon. Diese Diplomflut in der Schweiz, das hat nichts mit New Work zu tun, sondern New Work ist alternative Biografien, Quereinsteiger, mal was ausprobieren, mutig zu sein und Leuten die Chance zu geben, da bei denen wir sagen, da haben wir das Gefühl, die sind kompetent, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht unbedingt jedes Diplom mitbringen. Aber irgendwie erzielen die Wirkung, die uns als Unternehmen weiterbringt.
Finde ich jetzt noch einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, da habe ich immer so dieses, das Thema, die Struktur in Unternehmen, die braucht es dann ja auch dafür, dass die Kompetenzen überhaupt zur Wirkung kommen. Und da würde mich mal interessieren, was denkst denn du, was für Entscheidungen vielleicht aus struktureller Natur oder was für Fragen für Entscheidungen sollten sich Unternehmen vielleicht stellen, damit Kompetenzen überhaupt in Wirkung kommen können?
Ja, ich glaube, ich würde es da auch ein bisschen noch auf Entscheidungen mal einfach konzentrieren. Denn wenn wir Entscheidungen noch besser als Handlungskompetenz etablieren müssen, dann müssen wir anfangen, dass wir die Entscheidung dort treffen, wo sie sinnvoll getroffen werden und nicht da, wo sie rechtlich getroffen werden sollten. Also das ist strukturell ein Problem, dass man ja sehr oft sagt, aber die Person, es gibt immer noch Unternehmen, die reden von Kompetenz gleich die rechtliche Befugnis, die darf das entscheiden. Und das ist nicht mehr ganz modern, weil man irgendwann, ich glaube, in vielen Unternehmen rausgefunden hat, nur weil jemand die Kompetenz hat, heißt das nicht, dass er kompetent ist. Das ist eine kleine Unterscheidung. Und wenn wir entscheiden, dann müssen wir doch einfach hin und sagen, die Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo die Wirkung auch wirklich eingeschätzt werden kann. Das heißt, weg vom rechtlichen Dürfen zum vertrauensvollen Sollen bei Entscheidungen. Und damit geht die Struktur einher. Also wir müssen diese rechtlichen Barrikaden auflösen. Das heißt nicht, dass es nicht mehr Struktur geben darf. Aber es darf doch nicht jemand entscheiden, nur weil er ein Teamleiter ist oder ein Abteilungsleiter, sondern die Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo sie am richtigen Ort sind. Und dann ist eine Entscheidungskompetenz am richtigen Ort.
Du, Andreas, jetzt bei sowas, ich finde das super. Stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt selber so drauf guckst, wie ist denn deine Wahrnehmung? Du begleitest ja auch Organisationen viel, auch gerade bei Kompetenzfragen, Führungskompetenzen etc. Inwieweit ist diese Fragestellung eigentlich relevant? Also wirklich auch die Frage der Entscheidung. Bin ich kompetent genug oder bin ich einfach nur von der Aufbauorganisation so aufgesetzt, dass die Entscheidung bei mir hängt, aber eigentlich habe ich keine Ahnung?
Ich würde da den Leuten schon auch zugestehen, dass das meistens übereinstimmt. Also es gibt wirklich viele Leute, die dürfen entscheiden und können das auch richtig gut. Also wir gehen nicht vom Extremfall aus. Aber es ist natürlich schon ein volles Spektrum, sehr unterschiedlich, wo Entscheidungen stattfinden und warum die wo getroffen werden. Was ich aber mindestens fast spannender finde, wenn wir eine Unternehmenskultur anschauen, ist, wir haben jetzt immer von Entscheidungen treffen eigentlich gesprochen. Und viel mehr Rückschluss auf eine Unternehmenskultur gibt, welche Entscheidungen nicht getroffen werden.
Oh.
Und das finde ich viel den spannenderen Ansatz, weil warum fokussieren, also vielleicht auch wir alle, immer gerne auf das, da wo Entscheidungen getroffen werden, weil dann gibt es eine direkte Wirkung und ein Ergebnis. Wenn eine Entscheidung nicht getroffen wird, gibt es nicht direkt eine Entscheidung und eine Wirkung, aber langfristig wahrscheinlich schon etwas. Also wäre es viel spannender mal, den Fokus auf das zu setzen, warum werden Entscheidungen unter Umständen nicht getroffen, verschleppt oder werden sie eben auch der Ball hin und her geschieben? Das ist viel mehr Rückschluss auf die Kultur zu als die klare Entscheidung. Okay, da gehe ich hin und dann macht eine Person eine Entscheidung. Ja, nein, aber vielleicht wird diese Entscheidung vorher schon ein bisschen verschleppt oder nicht getroffen. Wenn ich nicht entscheide, entscheide ich dann, weil ich nicht will, weil ich nicht kann, weil ich nicht darf oder gibt es gute Gründe, warum ich nicht entscheide, dann wäre es für mich wieder völlig in Ordnung, aber dann muss man die transparent machen. Also ich glaube, bei Entscheidungen fokussieren wir zu oft auf den Akt des Entscheidens und viel spannender wäre, die ganze Analyse, warum muss da eine Entscheidung getroffen werden, bis wann muss sie getroffen werden und was passiert, wenn sie nicht getroffen wird? Weil vielleicht muss ja gar nicht alles immer entschieden werden. Wenn wir da anders aufbauen würden, hätten wir mehr Zeit, uns Gedanken zu machen über die wirklich wichtigen Entscheidungen. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Vertrauen, indem wir sagen können, die kleinen Dinge oder die nicht so wichtig sind, die kann jemand selber entscheiden. Da braucht es vielleicht auch nicht immer ein Gremium, da braucht es vielleicht auch nicht immer ein Antragsformular oder 7 Prozesse. Und das ist das Spannende. Also ich glaube, wir orientieren uns zu sehr am warum braucht es, also Entscheidung, das Nicht-Entscheiden ist aus meiner Sicht genauso wichtig.
Ich habe ja in einer vorherigen Folge mal von der Claudia Thali, die ist Neurowissenschaftlerin, gelernt, es gibt keine Entscheidung, also es gibt nicht entscheiden, weil eine nicht getroffene Entscheidung ist auch eine Entscheidung, ist eine passive. Genau.
Richtig.
Aber ich mag den Ansatz, den du gerade reinbringst, weil ich glaube auch, es hat einen hohen kulturellen Wert, wenn man sich überlegt, was nicht entschieden wird und was da eigentlich das Hindernis sein kann. Das gefällt mir total. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wir reden jetzt bei New Work ganz oft von Inner Work und Entscheidung annehmen und so weiter. Und das eine ist die Organisation, das andere ist aber auch die Befähigung von Leuten zu Entscheidungen. Mhm. Also was denkst du da, jetzt wenn wir bei Kompetenzen sind, wie kann ich eine Kompetenz vielleicht auch erwerben, um bessere oder überhaupt Entscheidungen zu treffen? Also wie würde ich mir das als Kompetenz vorstellen? Ist sowas messbar? Wie würdest du da rangehen vielleicht? Sorry, Experte.
Ja, alles richtig. Nein, ich glaube, das ist natürlich eine Kompetenz, weil was schreibt eine Kompetenz, was macht eine Kompetenz aus? Eine Wirkung zu erzielen. Und eine Entscheidung hat eine Wirkung. So, und von dem her ist Entscheiden oder ich sag mal, Entscheidungen herbeiführen oder Entscheidungen treffen, ist eine Kompetenz. Die Entscheidungsfähigkeit, würde ich Ihnen sagen, das ist nicht unbedingt eine Kompetenz, weil fähig wären wir ja alle. Die Frage ist ja dann eben, tun wir es oder tun wir es nicht? Also von dem her, da richtig, es muss eine Wirkung empfinden. Und da kann man natürlich Indikatoren hinterlegen, wenn man sagt, was macht eine gute Entscheidungsfindung vielleicht aus? Okay, ich setze mich mit dem Thema auseinander, inhaltlich strukturiert, ich gebe vielleicht eine Methode vor, wie ich entscheiden will. Ich mache ein Raster. Oder ich frage auch Leute, die betroffen sind. Also von dem her gibt es, glaube ich, schon vor einer Entscheidung gewisse Indikatoren, die mir helfen können, eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn ich die aber getroffen habe, das finde ich das Wichtige, dann ist die nicht einfach getroffen und fertig, sondern dann muss ich einen Schritt weiter gehen. Nämlich, ich finde dann Entscheidung kommunizieren, ist mindestens genauso wichtig. Nämlich, warum habe ich was gemacht? Warum habe ich was nicht gemacht? Jetzt werden wir aber nicht entscheiden wieder. Wenn ich nicht entscheide, ist das nicht per se ein Problem. Wenn ich es den Leuten klar machen kann, verstehen die das wahrscheinlich sogar. Also Nichtentscheidungen zu kommunizieren ist genauso wichtig. Dass ich es dann verbindlich mache, das ist eines der größten Probleme. Also ich glaube, viele Entscheidungen werden getroffen, gerade im Soft-Bereich. Ich nehme ein Beispiel. Wie viele Firmen erstellen sich Wertekartas und Wertegrundsätze und Führungsgrundsätze? Das ist eine Entscheidung, wir wollen das machen. Die beziehen ganz viele Leute mit ein in diesen Entscheidungsprozess. Das ist auch richtig. Dann fällt die Entscheidung, man sagt, wir haben 4 Führungsgrundsätze oder Leitbilder. Mhm. Dann werden die verbindlich gemacht. Aber, und jetzt kommt für mich das Spannende, es wird nicht sanktioniert, wenn sich jemand nicht daran hält. Weil bei der Person akzeptieren wir das, weil der fachlich so gut ist. Oder bei der Person akzeptieren wir das, weil die Person das Team so weit weiterbringt. In anderen Punkten. Also da sind wir so in dem Bereich, in dem wir sagen müssen, eine Entscheidung zu treffen ist ja eigentlich nur ein kurzer Punkt auf einem gesamten Prozess, der eine Vorbereitung braucht. Dann kommt der Entscheid und dann eine Nachbereitung. Und wenn wir diese Nachbereitung vergessen, dann können wir unter Umständen den ganzen Nutzen der Entscheidung und der Analyse in Frage stellen, weil die Leute es nicht verstehen, weil die Leute nicht nachvollziehen können, weil sie den Entscheid gar nicht kennen, das ist ja dann noch schlimmer. Und irgendwann, wenn der nicht sanktioniert wird und es hat keine Folgen dazu, und da gibt es tausende von Beispielen in Unternehmen, die genau das machen, die entscheiden irgendwas, aber es hat nie Folgen dazu, dann ist die Entscheidung eigentlich auch komplett obsolet. Dann wäre nicht entscheidend vielleicht wieder spannender gewesen und gesagt, wisst ihr was, wir können das sowieso nicht sanktionieren und wir wollen das nicht sanktionieren, also machen wir es auch gar nicht.
Das finde ich jetzt spannend, was du da gerade reinbringst, weil es hat ja irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Metaebene ist, korrigiere mich, aber tatsächlich auch eine Vogelperspektive einzunehmen zu dem Thema, es hat Konsequenzen, weil nämlich die Glaubwürdigkeit hängt. Und das ist was, das habe ich zumindest in der Berufspraxis viel erlebt, eben das Thema, wir entscheiden uns für Werte und nachher sind die Werte stehen an der Wand, that's it. Die werden nicht gelebt und die werden auch nicht mit Kompetenzen nachher versehen, dass das auch in Wirkung kommen kann. Deshalb, also von daher war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt betiteln soll, mir fällt gerade nichts ein, vielleicht ist der Schnupfen im Kopf, aber so eine Art von Reflexion darüber, was ist die Konsequenz, wenn ich jetzt etwas entscheide und nicht weitergehe.
Ja, aber das ist ja das, was bei jeder unserer Handlung immer im Vordergrund stehen müsste. Und eine Entscheidung ist ja nichts anderes als eine Handlung. Mhm. Eine bewusste Handlung oder eine bewusste Nichthandlung, eben wenn ich nicht entscheide. Eine Handlung hat irgendwo eine Situation, in der ich handeln müsste oder sollte. Da braucht es eine gewisse Selbstreflexion. Und da gehört eben schon auch dazu, wie das in meinem Thema Selbstreflexion, muss ich jetzt entscheiden? Ist jetzt der richtige Moment entscheiden? Darf ich intuitiv entscheiden oder muss ich faktenbasiert entscheiden? Das sind alles Entscheidungen, die erwarte ich von den Leuten, die Entscheidung treffen, dass sie sich genau dessen bewusst sind. Hat das eine Tragweite? Also die müssen in die Zukunft schauen können und dann sind wir beim Bereich einfach Folgenbewusstsein, Folgenabschätzung. Am weitesten sind auch Nachhaltigkeit, weil am Schluss müssen wir uns doch bewusst sein, jede kleine Handlung, jede Entscheidung, die du tausendfach am Tag triffst, hat eine Wirkung in die Zukunft und eine Entscheidung auch. Und wenn du das nicht bewusst bist, dann hast du auch noch einen Fehler gemacht. Also wenn du morgen sagst, ich stehe heute Morgen nicht auf, dann ist das deine erste Entscheidung, die wirkt, die Folgen hat für den heutigen Tag. Wenn du eine Entscheidung, eine ganz kleine, und wenn du einen Jobwechsel machst, hast du eine Entscheidung. Und wenn du irgendwo sagst, ich möchte eine Familie gründen oder ich möchte auswandern, dann sind es große Entscheidungen. Aber jede von den Entscheidungen hat eine Auswirkung in die Zukunft. Mhm. Eine Entscheidung ist nichts anderes als eine kleine, ein Stichpunkt von dem Moment, in dem ich was entscheide, was Folgen und Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und dessen muss man sich doch bewusst sein. Und das macht auch die Qualität von einer guten Entscheidung aus. Ich glaube, die Qualität misst sich nicht, und das ist ein Fehler, den ich glaube, jetzt mache ich einen Bogen, in viele Firmen machen, die Qualität einer Entscheidung misst sich nicht in der Zeit, in der gebraucht wird, bis die Entscheidung gefallen wird und wie viele Leute da involviert waren und wie tief das diese gemacht ist, sondern die Qualität einer Entscheidung misst sich einzig und allein, ob die Handlung und die Wirkung, die sich daraus ergibt, das erreicht, was ich eigentlich wollte. Aber das andere ist einfacher. Das andere ist viel einfacher. Vorne große Gruppen zu machen, ist viel einfacher, als dann hinten zu schauen, wo kommt es raus.
Ich wollte jetzt nämlich gerade die ketzerische Frage reinwerfen. Hast du manchmal das Gefühl, in Organisationen ist es vielleicht, dass man eher so eine Art Marketingentscheidung trifft? Das sieht gut aus, das wird erwartet, aber dann geht es nicht weiter. Und damit haben wir wie quasi als Führungskräfte, also habe ich echt auch viel erlebt, ne? Wir brauchen Wertekerne und damit ist die Entscheidung fertig, so wie du gerade sagst. Ne? Also es braucht ja mehr. Es braucht ja eigentlich nicht, ja, wir entscheiden, aber das, was danach kommt, hat eigentlich die Wirkung. Die wollen wir. Was wollen wir damit?
Ja, aber da machen wir jetzt wahrscheinlich den größten Bezug zu New Work generell, dass wir dann eben hingehen und sagen, es wird die Tätigkeit an und für sich belohnt, nämlich die Tätigkeit, eine Entscheidung oder eine Handlung herbeizuführen, zu analysieren, warum soll man das machen, warum soll man es nicht machen. Also die Arbeit wird belohnt, die 72 PowerPoints und das 72-seitige Antragsformular wird belohnt und da hat aber jemand richtig viel gemacht. Es wird aber nicht belohnt, was passiert dann mit dem? Passiert überhaupt etwas mit dieser Handlung und dieser Entscheidung? Weil das wäre das Spannende. Sondern diejenigen, die dann vielleicht hingehen und sagen, okay, ich habe eine Erfahrung in meinem Leben, ich habe eine Privaterfahrung, ich habe eine Joberfahrung, ich habe das Gefühl, das kommt gut und ich würde das jetzt einfach gerne machen, werden genau durch diese Art ja benachteiligt, weil dann irgendjemand kommt und sagt, ja, aber ohne Antragsformular oder ohne Prozess funktioniert das nicht. Aber vielleicht wäre die Wirkung viel besser. Und jetzt stellen wir sie noch nicht mal in Relation. Jetzt würde mein Betriebsökonom kommen und sagen, ja, mit weniger Aufwand, mehr Wirkung wäre noch besser. Ja, da muss man ein Risikomanagement machen. Das kann ja auch gehen. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Unternehmen immer noch die Tätigkeiten und die Aufgaben belohnen und nicht die Wirkung, die sich aus einer Handlung oder einer Entscheidung ergeben. Wenn ich aber sage, viele Firmen, ich kenne ganz viele kleine Firmen, da funktioniert das wunderbar. Ich kenne auch viele Firmen, da haben ganz viele Mitarbeitende, ganz viel Eigenverantwortung und die dürfen selber mal was machen. Die haben aber normalerweise, und das geht für mich so ein bisschen einher mit Entscheidung, auch eine Lernkultur, die es zulässt und sagt, ja, ich habe jetzt da einfach mal was ausprobiert, das hat nicht funktioniert, ich lerne daraus. Wenn Firmen nicht offen sind und sagen, ja, das ist schon schön, hast du was ausprobiert, jetzt kriegst du noch eins auf Deckel, dann führt das eben genau dazu, dass diese Entscheidungen 3-mal abgesichert werden, 7-mal abgesichert werden, dass wahnsinnig viel Aufwand betrieben wird, um die Risiken einer Entscheidung zu minimieren und man sieht nicht mehr die Chancen oder die Möglichkeiten einer Entscheidung. Und das ist ein schöner Bogen zu Kompetenzen, weil wenn ich das so sagen würde, haben wir ja gesagt, Kompetenzen sind ja auch nichts anderes als eine Wirkung oder eine Handlung. Und interessanterweise fällt uns das immer auf, wenn zwei Dinge passieren. Entweder wenn etwas sehr viel besser ist, als wir erwartet haben, nämlich jemand viel kompetenter, also freundlicher ist oder professioneller ist oder eine Aufgabe besser macht, als ich das erwartet hätte. Weil die Person da eine Stärke hat, ein Talent hat, ein Flair für hat. Dann fällt mir das auf. Es fällt mir aber auch auf, wenn das Ergebnis, also die Wirkung der Kompetenz, schlechter ist als das, was ich erwartet habe. Dann fällt es mir nämlich auch auf. Dann sage ich, ah, da hätte ich mir mehr Professionalität erhofft, da hätte ich mir was anderes erhofft, mehr Kreativität, ist egal. Und jetzt sind wir genau in dem spannenden Punkt, in der Mitte, da wo es meinen Erwartungen entspricht, das merke ich, das fällt mir nicht so auf, weil das ist ja normal, das habe ich erwartet. So, also das Gute fällt mir auf und das Schlechtere fällt mir auf. Und jetzt kommt eine absolut entscheidende Frage, glaube ich, für Unternehmen. Jetzt kann ich mir entscheiden, auf was schaue ich. Gehe ich grundsätzlich hin und sage, super, das hast du richtig gut gemacht, besser als erwartet. Ich nehme dieses Ding und mache eine stärkenorientierte Unternehmung daraus und kombiniere also Kompetenzwirkung mit Stärke. Oder, und das gibt es halt auch, ich gehe hin und sage, das war schön und nett, ich wertschätze das mal über ein Feedback, aber das, was nicht so gut gelaufen ist, da müssen wir darüber reden. Das müssen wir, dieses Defizit, diese Entwicklungspotenzial, daran müssen wir arbeiten. Und dann fokussieren viele Firmen halt trotz allem genau auf diese negativen Erwartungsimpact. Und dann sind wir automatisch in einer Unternehmenskultur, die das mehr in den Fokus setzt. Ich glaube, es gibt keine Firma, die nicht Stärken hat. Es gibt keine, die nicht ein Entwicklungspotenzial hat. Aber es ist eine Entscheidung, und jetzt vielleicht passend für deinen Podcast, eine Entscheidung des Unternehmens. Fokussiere ich mehr auf die Stärken oder fokussiere ich mehr auf die Entwicklungspotenziale, auf die Schwächen? Und wenn ich sage, es ist eine Entscheidung vom Unternehmen, dann ist es ja so, dass ich etwa von 20 Minuten gesagt habe, eine Unternehmung handelt über ihre Mitarbeitende. Dann sind es die Mitarbeitenden, die entscheiden. Jede Führungskraft selber, die entscheidet, schaue ich lieber auf die Stärken oder schaue ich lieber auf die Schwächen. Jeder im Team sagt sich, okay, wir haben hier 5 Dinge, die sind gut gelaufen, aber wir diskutieren jetzt 30 Minuten über das eine Ding, das nicht gut gelaufen ist. Das ist eine bewusste Entscheidung, die Organisationen mit ihrer Kultur treffen und ihren bestehenden Mitarbeitenden. Und das kannst du nicht ändern, indem dass du einfach sagst, ab 2024 sind wir eine Lernkultur und wir haben neue Fehlerkultur in unserem Unternehmen. Und das sind diese 5 Punkte, an denen wir uns orientieren. Das ist harte Arbeit, eine Firma da entwickeln zu können.
Das mag ich jetzt, also das gefällt mir sehr, weil das entspricht natürlich wirklich auch dem, wie ich, glaube ich, Sachen sehe, ne? Hinzu oder weg von. Da spricht der NLPler. Ist es eher hin zu etwas, also hin zu Stärke, oder ist es weg von Schwäche? Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ne? Auch was du gesagt hast, der Umgang, wenn Entscheidungen getroffen werden, nehme ich das eher von der Seite. Es ist ein Hinzu, du hast etwas gelernt, egal wie. Also ne, das Thema, ich glaube, ich habe es irgendwann mal gehört, wenn du viel Geld verprasst hast irgendwo oder einen Fehler gemacht hast, wenn du viel Geld in den Sand gesetzt hast, dann hast du was gelernt, mach's bitte nicht nochmal. Mhm. Ist was anderes, als darüber zu debattieren und die Analyse groß zu ziehen, was genau ist dir denn da, wie, wo passiert, warum, wieso, weshalb, weil da gehe ich ja rückwärts in etwas sehr Negatives und auch 100% wie dieser Mitarbeiter nie wieder irgendetwas versuchen, in der Art und Weise zu tun. Von daher, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der Umgang in Organisationen, auch beim Thema New Work. Wie gehe ich mit zu Entscheidungen um, Entscheidungsfeldern, Entscheidungskompetenzen, die ich rausgegeben habe? Und welche Stärken möchte ich damit betonen, dass wir Entscheidungen treffen? Das finde ich einen total schönen Ansatz. Also.
Und da machst du denn, kannst du einen wunderbaren Link zur Struktur machen. Warum? Ich meine, natürlich macht irgendwo wahrscheinlich schon Sinn, eine gewisse Budgetgrenze und gewisse Entscheidungen, die finanziell eine Tragweite und so weiter haben, irgendwo auch im Sinne von einem Risikomanagement wirklich auch adäquat jeweils anschauen zu können. Aber auf der anderen Seite sehe ich in Firmen, dass jemand 10, 15 Leute führen darf und da eine riesige Entscheidungskompetenz hat, nämlich tagtäglich, wie ich die Leute führe, das ist eine Entscheidung. Jeden Tag kann ich mir überlegen, wie führe ich die Mitarbeitenden, wenn ich weiß, wie es geht. Das ist dann wieder Kompetenz. Also ich weiß, wie man es vielleicht machen würde. Ich kann das auch, ich habe die Erfahrung. Also er führt eigentlich ein Kapital von mehreren 100.000 Franken, schnell mal, Jahreskapital. Und die führt er, und da hat er freie Hand, ziemlich freie Hand, wie er das macht. Aber er darf nicht entscheiden, ob er mit denen Ende November einen Ausflug macht, um Teamwork besser zu machen. Weil das kostet dann 2.200 Franken und das muss bewilligt werden bis hin irgendwo von jemandem. Und dann denke ich mir, okay, der führt also einen Gegenwert von ganz viel. Jetzt wenn du noch guckst, was die für einen Gegenwert machen gegenüber Kunden oder was die vielleicht für Umsatz mit dem Kunden machen oder wie die einem Kunden helfen, dann stimmt doch das nicht überein. Also warum sehen wir Entscheidungen so oft mit diesem Geldbetrag? Und das ist so der Hauptproblematik, wenn wir von Kompetenz reden. Kompetenz hat leider natürlich mit Entscheiden zu tun, aber eben dieser alte Kompetenzbegriff, ich darf was, hat auch viel mit Macht zu tun. Und da sind wir bei Machtthemen in Unternehmen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen von Unternehmen, auch von der Gesellschaft. Wie gehen wir mit individuellem Machtanspruch und gesellschaftlichem Kontext um?
Und das im Zusammenhang mit Entscheidungen bin ich total bei dir, weil ich glaube, da hast du viele Entscheidungen werden eben nicht weitergegeben oder auch nicht runterdelegiert oder weiterdelegiert. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich finde immer runter so schwierig, aber halt an die Stelle gegeben, wo die Entscheidung stattfinden kann, aufgrund von einem Machtvakuum, weil es sehr machtvoll ist. Und das andere, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man sich aus vielleicht operativen Rollen hinzu entwickelt in eine Führungsrolle oder Fachverantwortung, aber nie richtig loslassen kann, weil nämlich das operative Geschäft einfach auch Macht durch Machen.
Natürlich, und da sind wir im typischen Kompetenzmanagement. Ich kann die beste Fachperson zu einem Schichtleiter machen und verliere, oder zu einem Abteilungsleiter verliere unter Umständen zweimal. Ich verliere die beste Fachperson und kriege jemanden, der vielleicht nicht unbedingt jetzt Leadership-Qualitäten hat. Aber das ist ja auch ein anderes Kompetenz oder ein Soll oder ein Zielbild, das wird ja mitbringen will. Also ich glaube, das sind wirklich die wichtigen Themen, Entscheiden, Kompetenzen, Struktur, das geht einfach wirklich Hand in Hand. Das Entscheiden ist eine Handlung, ist eine Wirkung.
Ich finde es super. Ich nehme das sehr gerne mit. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, auch Empfehlungen, die ihr mitnehmen dürft und gerne auch in Überlegungen. Ich glaube auch als Privatperson, wie geht man eigentlich mit so Entscheidungen um? Also ich denke mir, dass ich kann jetzt leider nicht mitreden. Ich habe nur einen Neffen, keine eigenen Kinder. Aber auch bei Kindern, wenn man die befähigt, denke ich mir auch manchmal, die dürfen was entscheiden und nachher wird geschimpft. Dasselbe wie in Organisationen eigentlich, gell?
Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, so Menschenbilder prägen dich je nachdem natürlich auch. Also man kann sich ja nicht rausziehen und sagen, das ist, trotz allem bringen wir uns ja in einem Unternehmen mit unserer ganzen Kompetenz ein, also auch mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Werten, mit unseren Normen, die genauso mitgelebt werden. Und wenn ich das zu Hause lebe, gehe ich davon aus, dann möchte ich das auch im Unternehmen so mittragen. Das ist ja das Tolle. Dann wird es plötzlich vielleicht auch, gibt es eine gemeinsame Basis, die ich mittragen darf. Mhm. Aber von dem her, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir uns einfach wissen, wir immer Entscheidungen treffen, aber ich würde wirklich sagen, entscheiden bei Entscheidung ist nicht die Entscheidung selber, sondern das, was danach passiert. Dass ich das erkläre den Leuten, dass ich glaube, es muss auch nicht jeder Mitarbeiter alles immer richtig finden. Das wissen wir alle, die Unternehmen führen. Das können wir gar nicht machen. Aber wenn man das den Leuten erklärt, und da bin ich wirklich davon, ich gehe davon aus, all meine Mitarbeiter verstehen irgendwann mal, wenn ich denen die Entscheidung erkläre, verstehen die, warum ich dazu gekommen bin. Und das ist das Wichtige. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, dass ich glaube, dass sehr oft einfach auch das Vertrauen fehlt, dass man Leuten etwas erklären kann und die das schon auch selber entscheiden können, wirklich entscheiden können, so, okay, ich verstehe das, ja, ich finde es gut. ist jetzt für mich vielleicht nicht nur positiv, aber ja, ich bin Teil dieses Unternehmens, ich kann das mittragen, das ist für mich verständlich. Wir sehen den Entscheidungsprozess zu oft, als mit der Entscheidung ist der Prozess abgeschlossen. Und das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, was Surat gesagt hat, ist auch nur eine Entscheidung. Wir entscheiden uns dafür, also to agree to disagree. Also ich glaube, dass die Disharmonie und Spannung auszuhalten, ist auch eine Entscheidung.
Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt wieder den Bogen machen für eine Entscheidungsfindung, wahrscheinlich einer der spannendsten Aspekte.
Absolut.
Weil,
du, André, ja. Nein, du führst aus, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, weil ich genau glaube, dieser Bogen wieder zu schließen, nicht nur für sich selber zu schauen, auf sich selber eine Selbstreflexion zu machen, sondern unterschiedliche Sichtweisen einzubinden, ist ja das, was wirklich, ich glaube, am Schluss wirklich zu besseren Entscheidungen führt. Also das bringt nichts, wenn ich eine Entscheidung in meinem Team führe, in dem sowieso 7 Pinguine sitzen, die alle gleich aussehen und das Gleiche haben. Das gibt nicht bessere Entscheidungen. Also muss ich die Entscheidungsfindung vielleicht auch mal einfach andere Leute mit einbeziehen. Also ich glaube, ganz vieles, was für klein gilt und für mich selber, gilt auch in einem Team. Und das ist wirklich so dieses Thema, je diverser, je vielfältiger, desto, ich glaube, bessere Entscheidungen werden getroffen. Und das ist ein wichtiger Punkt bei Entscheidungen.
Das glaube ich auch. Aber da stellt sich mir jetzt die Frage, jetzt grätsche ich mir wieder rein und wechsle die Perspektive zu dir. Wie triffst du denn Entscheidungen? Also hast es am Anfang mal gesagt, aber auch gerade das Thema der Diversität, also wenn es jetzt vielleicht große Entscheidungen gibt oder du führst ja auch eine Firma. Also wie würdest du als Andreas jetzt vorgehen, wenn du eine Entscheidung treffen musst, eine große?
Wenn ich eine große treffen muss, also grundsätzlich bin ich ein sehr intuitiver Mensch. Also ich habe ziemlich schnell, bin ich mir auf einen Weg und habe das Gefühl, so mein Bauch sagt mir, das wäre die richtige Entscheidung. Und dann lasse ich normalerweise wirklich, ich formuliere das dann und lasse das wie liegen und reflektiere zuerst mal mit mir selber, ob das so stimmig ist. Also ich treffe wichtige Entscheidungen einfach nicht gleich. Aber das, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Bin aber auch jemand, der dann relativ schnell mal Dritte einbezieht, also mein Team oder auch privat natürlich in der Familie und ziehe da das auch mit ein. Muss mir aber immer wieder anhören, dass ich da schon auch meinen Ansatz recht vehement und hartnäckig eigentlich verteidige oder eigentlich mehr oder weniger sage, nee, ich bin schon der Meinung, also meine argumentative Ausführung ist da nicht immer ganz neutral, sondern die geht schon in die Richtung, in die ich gerne entscheiden würde. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil ich dann irgendwann mal merke, es gibt so Entscheidungen, da sagt mein Team dann irgendwann mal so, naja, ist okay. Wir können damit leben. Das finde ich dann wichtig, aber es gibt wirklich Entscheidungen, da merke ich, obwohl ich immer so wie dazu tendiere, fast ein bisschen die Leute zu überzeugen, sagen die irgendwann, nein, das ist nicht überzeugend, das passt immer noch nicht für dich. Und dann kommt wirklich der Moment, in dem ich mir bewusst bin und sagen muss, nein, okay, wenn ich die Leute nicht überzeugen kann, obwohl ich mal all meine Argumente einbringe und die sagen immer noch, nee, finde ich nicht gut, dann bin ich auch so weit, dass ich wirklich ganz ehrlich sage, gut, dann habt ihr eine andere Idee oder wollen wir es gar nicht entscheiden oder wollen wir es anders machen. Aber ich gehe da nicht neutral hin und sage Variante A oder B, sondern ich gehe schon mal mit meinem Favorit grundsätzlich rein und sage, hey, so würde ich es gerne machen. Wie seht ihr das? Und das, ja, funktioniert normalerweise ziemlich gut. Und das sind teilweise auch wirklich größere Entscheidungen, als ich gerade wirklich in der Firma oder in einem Unternehmen. Ich sage, da gab es so ein klassischer Moment, als wir als Unternehmen immer so ein bisschen gewachsen sind und größer geworden sind. Und irgendwann mal ich auch einfach im Moment gekommen bin, gesagt habe, das entspricht mir nicht mehr. Da war wirklich mein Bauch da gesagt, irgendwie ich fange jetzt plötzlich an, zu viel Zeit für Administratives zu brauchen, zu viel Zeit für Führung zu brauchen, zu viel Zeit für organisatorisch zu brauchen. Und ich bin nicht mehr bei den Kunden draußen und ich bin nicht mehr so oft in den Projekten. Und dann habe ich für mich gesagt, hey, da mal wirklich ein bisschen größeres Team, liebes Team, für mich stimmt das nicht mehr. Ich möchte hier eine Entscheidung, ich möchte redimensionieren. Und das klingt immer blöd, wenn das ein Unternehmensentwickler seid. Also da habe ich gesagt, hey, meine Entscheidung ist, ich möchte nicht mehr in Zeiten von alle sagen skalieren und größer, sondern sagen, nein, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen mehr zurück zu dem, was ich auch gerne mache, mit dem Kundenarbeiten, Projektarbeiten. Seid ihr dabei? Wir finden aber Lösungen für euch alle. Und das war wirklich ein spannender, großer Prozess, den wir lange begleitet haben. Und wir dürfen noch heute in unserem Netzwerk mit praktisch allen zusammenarbeiten, die damals Teil dieses Teams waren. Und das finde ich das Schöne. Also es haben alle mitgetragen am Schluss, diese Entscheidung, weil sie es auch verstanden haben, weil sie Teil der Entscheidungsfindung waren.
Das finde ich super, weil es klingt ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, es klingt sehr partizipativ und auf der anderen Seite aber auch klar bei dir, ne? Also ich glaube, das ist was, die Illusion, dass wir keine Entscheidung haben, die stimmt ja nicht. Ich glaube, manchmal ist es eher, wir wollen sie lieber anderen geben, weil die Verantwortung dann woanders ist. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, was du machst, ist, du gehst rein für ein Sounding und fragst danach im Team, passt das nicht? Und wenn die dir zurückgeben, argumentativ bist du noch nicht sattelfest oder sie finden Lücken in dem, dann überlegst du nochmal. Aber ansonsten geht es eher um Sounding. Ich erlebe es auch anders manchmal. Also jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich keine Entscheidung oder wenn ich hätte eine Entscheidung, ich treffe sie aber nicht so richtig gescheit und dann suche ich mir immer andere und dann weiß ich, XYZ hat gesagt, das ist nicht gut, dann lasse ich es. Ja, okay. Also ich gebe Verantwortung ab.
Okay. Nee, ich treffe eigentlich gerne Entscheidungen. Ich würde das auch, ich mache das eigentlich gerne. Ich habe das wirklich, es ist mehr so, ich bereite mich dann vor und gehe da wirklich hinein und sage, das ist meine Verantwortung, ich hole euch noch ab. Und am liebsten wäre mir ja, wenn die nach 2 Sekunden sagen, hey, super Entscheidung, genauso machen wir es. Das passiert aber nicht immer. Das ist ja mein Problem. Sonst wäre ich ja, also das wäre ja toll für mich. Sondern es passiert eben ab und zu, dass sie sagen, nee, so nicht, dann finde ich doof. Also wirklich ganz, wir haben da auch eine offene Kultur. Mhm. Und ab und zu vertage ich das noch und versuche nochmal mit einem argumentativen zweiten Anlauf. Und dann musste ich mir aber auch schon anhören, so im Sinne von, nee, nicht schon wieder. Das ist wirklich durch, das Thema. Das wollen wir nicht mehr. Und dann weiß ich wirklich, jetzt könnte ich es nur noch durchboxen. Und da bin ich dann ehrlich, das Durchboxen, ich glaube, das funktioniert in einem kleinen Team und privat nie. Weil Durchboxen hinterlässt immer verbrannte Erde. Und ich glaube, das darf nicht sein. Also, den kleinstmöglichen Konsens mit den Leuten finden, dass die sagen, okay, ich finde es nicht wirklich toll, ich kann es vielleicht nur teilweise nachvollziehen, aber dieses teilweise reicht mir, dass ich nicht auf die Barrikaden dagegen gehe und dass es für mich persönlich nicht verletzend wird. Es gab diesen Trugschluss zu sagen, hey, wir brauchen nur noch Entscheidungen, bei denen alle dabei sind und nur Kompromisse und nur Konsens. Das ist auch wirtschaftlich und ökonomisch und als gar nicht sinnvoll. Aber alles immer alle mitzunehmen, ich glaube, das führt zu Verantwortungsdiffusion und das hingegen bringt uns auch nicht weiter.
Ja, aber ich schätze die Haltung dahinter, ne? Also, dass du sagst, wir sind auf Augenhöhe und ich kann das ertragen, dass Gegenwind kommt, anstatt diese, was ich auch viel erlebe, manchmal so eine eher paternale Haltung im Sinne von ich entscheide und ihr habt es zu schlucken, ne? Also das Durchbox-Thema eben, weil dann ich minimiere die anderen, ich mache sie kleiner. Mhm. Wenn ich aber sage, okay, ich weiß, da ist jetzt Spannung drauf, gebt sie mir mal rein, aber wir reden trotzdem drüber, ob ihr es schluckt oder nicht, ist jetzt egal, aber ich möchte trotzdem zumindest Stimmen hören, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Ansatz. Manchmal vielleicht dem geschuldet, dass in vielen Firmen keine Zeit da ist für sowas.
Ja, aber wenn für so Dinge nicht Zeit ist, und jetzt sind wir beim Thema, die unter Umständen eine Auswirkung haben oder eine Folge haben. Also das ist ja auch schade. Also, aber das ist dann wieder so Kultur. Dann wird eben wieder diese Entscheidungsfindung, also das Herbeileiten der Entscheidung, dann kommen 17 Folien, wie sind wir vorgegangen und dann muss die Entscheidung getroffen werden. Und vielleicht haben wir da gar nicht mehr den Moment, um zu sagen, hey, aber ich fühle mich noch nicht so wohl, ich möchte nochmal zurück oder habt ihr das bedacht? Und wenn, kommt das immer von gleich ein, zwei Leuten und irgendwann denkt das ganze Team, ach, nicht schon wieder. Es ist ja auch so spannend. Und also von dem her, ich glaube, da ist in einem kleinen Unternehmen sicher einfacher oder sogar geschuldet, dass du Leute halt mit einbeziehen musst. Und dann sind wir beim Thema New Work. Das ist einfach auch Wertschätzung, dass die Leute wissen, okay, ich darf grundsätzlich mitreden und ich darf meine Meinungen einbringen. Auf der anderen Seite, das ist dann die Kehrseite, erwarte ich natürlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier eine Idee, dass die Person sich auch versucht, argumentativ mal mich zu überzeugen und nicht einfach nur kommt, ich habe hier Variante 1 und 2, entscheide du mal. Dann spiele ich nämlich den Ball zurück und sage, nee, das ist nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung musst du grundsätzlich herbeiführen, argumentativ formulieren und auch dann dazu leben, was damit rauskommt. Also mach du dir bitte Gedanken. Also das ist beide Seiten. Wir können natürlich nicht Entscheidung abgeben, wir müssen dann auch die Entscheidung einfordern, dass die Leute, also auch, das dann auch tatsächlich selber für sich entscheiden. Und da ist wir in der Kompetenz. Wir müssen den Leuten dann auch die Erfahrung geben, wie können wir entscheiden, wie ist was eine gute Entscheidung, darfst du daraus lernen und so weiter.
Und Verantwortungsübernahme, gell?
Vertrauen und Verantwortung. Zwei wichtige Erfahrungen.
Du, ich habe immer so zwei, drei Fragen in petto. Die sind auch ein bisschen persönlicher Natur. Und jetzt mag ich, weil ich weiß, du hast ja ein spannendes, bewegtes Leben. Welche Entscheidung würdest du vielleicht als die wildeste Entscheidung, die größte Entscheidung aus dem Herzen intuitiv bei dir beschreiben, die du je getroffen hast?
Ich glaube, das wäre tatsächlich wahrscheinlich, dass ich während meines berufsbegleitenden Studiums gedacht habe, es ist eine tolle Idee, eine Firma zu gründen. Weil da so viel rückwirkend, da muss fast... Das ist ja spannend. Das ist jetzt wahrscheinlich kann ich das schon einwenden. Da war ich ja mitten im Betriebsökonomstudium. Wahrscheinlich war darum noch der Intuitive, der sich durchgesetzt und gesagt hat, ach, mach mal, wir gehen einfach hin. Vielleicht will ich es heute nicht mehr so machen. Aber das war wirklich so in die Richtung, lass uns doch eine Firma gründen. Also wir haben uns rausgekauft aus einer anderen Firma. Wir haben da drei große Offerten. Hey, super, wenn eine von den dreien kommt, dann sind wir so ein, zwei Jahre safe. Ist natürlich keine gekommen. Trotzdem gibt es uns heute noch, also haben wir doch einiges richtig gemacht. Aber es war schon eine große Portion Naivität mit dabei oder einfach Optimismus oder Zuversicht oder eben einfach, wir machen mal. Das war schon wahrscheinlich die größte und die wildeste, einfach weil sie natürlich den ganzen Rest meines Lebens, bis ich heute hinkomme, einfach wirklich durchgezogen hat als Kern von dem Ganzen.
Das hast du meine Anschlussfrage schon beantwortet. Super, was da die Konsequenz oder was dein Lernen daraus war. Aber offensichtlich ist genau das Machen, oder? Mach mal.
Ja, einfach das Machen. Und ich glaube, ich mag auch fast auf eine Art gar nicht beantworten, was wäre anders gewesen, wenn ich mich da anders entschieden habe. Weil die Frage ist ja, bin ich da, wo ich heute stehe, grundsätzlich zufrieden mit meinem Leben, mit einer beruflichen Situation, privaten Situation und so weiter, mit den Dingen, die ich beeinflussen kann. Und wenn ich das bin, ist es doch gar nicht sinnvoll, zurückzuschauen, was wäre anders. Es geht doch darum zu sagen, bin ich da, wo ich heute bin, grundsätzlich zufrieden, dann waren wohl die meisten größeren und kleineren Entscheidungen hundertprozentig richtig, sonst wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt heute bin und wo ich eigentlich zufrieden bin.
Für eine gute Ansicht. Jetzt challenge ich dich noch mal ganz kurz, weil du mir am Anfang gesagt hast, man sollte die Entscheidung betrachten, die man verhindert. Hast du Entscheidungen, die du verhinderst, von denen du auch bewusst weißt, dass du sie verhinderst?
Ja, da muss ich jetzt wirklich kurz nachdenken. So ganz größere Entscheidungen, nein. Das hat aber tatsächlich auch so ein bisschen damit zu tun, durch dass ich natürlich ein sehr eigenverantwortliches Leben führen darf, also privat sowieso und natürlich auch geschäftlich. Also es gibt niemanden, der mich an Entscheidungen herbeiführen hindert. Von dem her habe ich ja jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass ich diese Entscheidungen schon doch grundsätzlich wirklich herbeiführen kann. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwo eine große Entscheidung ist, die da rumliegt. Ich glaube, da würde auch irgendwann mal mein Bauchgefühl mir sagen, hey, jetzt musst du da mal einen Schritt vorwärts gehen, da muss jetzt was passieren. Aber im Kleinen gibt es wahrscheinlich immer wieder Entscheidungen da, die schiebt mal weg. Also ich mache das persönlich, das ist so im Trello, die gehen immer im Trello rechts weiter weg, immer bis sie irgendwann mal aus dem Bildschirm rechts weggehen, dann weiß ich, okay, da war eine Nichtentscheidung auch richtig. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Entscheidende, auch zu akzeptieren, dass gewisse Entscheidungen eben gar nicht immer jetzt gleich getroffen werden müssen.
Wow, okay, gut, auch das nehme ich mit. Finde ich spannend. Weil vielleicht ist das ja auch manchmal ganz gut, ne? Wir schreiben uns ja viele Sachen auf und vielleicht sind die gar nicht wichtig, das Thema der Prioritäten auch, ne? Entscheidung, was ist wirklich wichtig?
Ja.
Nehme ich auch gerne mit.
Wenn ich das selber entscheiden darf. Das ist ja jetzt sind wir New Work. Das ist ja einer der Hauptaspekte wirklich von New Work, wenn ich entscheiden darf. Aber wenn mir alles vorgegeben wird, dann ist die Gefahr wahrscheinlich schon größer, dass ich Entscheidungen verschleppe oder eben bewusst nicht entscheide, weil ich ja den Entscheid gar nicht treffen möchte, aber jemand erwartet ihn von mir. Also das ist natürlich so ein bisschen die Problematik. Dann sind wir wieder bei Verantwortung, wieder bei Vertrauen.
Ja, weil das ist nämlich spannend, das hatten wir jetzt am Wochenende irgendwie auch in der Diskussion, inwieweit darf ich Verantwortung übernehmen oder Entscheidungen treffen? Und was hindert die Person vielleicht, die mir Entscheidung übergeben würde, daran, mir die Entscheidung auch zu überhelfen? Ist sie selber? Oder was mache ich? Also Thema Inner Work, ne? Also inwieweit bin ich auch vielleicht stabil genug, Entscheidungen dann auch anzunehmen oder werde auch so wahrgenommen? Das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema. Du, Andreas, wir sind fast am Ende. Und jetzt gibt es diese ganz berühmte Frage, die hast du ja auch im Pre-Briefing schon gelesen. Etwas, was noch lange nicht eintrifft. Aber stell dir vor, wir sind am Ende deines Lebens angekommen und jemand hält eine Rede auf dich. Was möchtest du, dass diese Person über dich sagt? Wie möchtest du oder was ist die Entscheidung, wie du am Ende deines Lebens wahrgenommen werden wollen würdest? Ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt gesagt.
Das ist die einzige kleine Frage vom Briefing, die ich nicht beantwortet habe, weil ich gesagt habe, die muss ich beantworten, wenn ich soweit bin. Und genauso werde ich die auch beantworten. Ich glaube wirklich, am schönsten wäre für mich einfach, wenn die Person sagt, der Andreas war einfach ein toller Mensch, mit dem man gerne Zeit verbracht hat. Ob das jetzt als Kollege, als Familienmitglied, als Vater, als Geschäftsfreund, als Partnerin oder als Familienmitglied ist.
Okay, ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Ich möchte auch ganz kurz sagen, entgegen deiner Prognose von wir reden nur 20 Minuten, es sind jetzt fast 45 gleich. Von daher ganz herzlichen Dank an dich. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für all die vielen Inputs und danke.
Ich danke dir. Vielen Dank, liebe Bianca.